Das ist der Verunsicherungspodcast mit Stefan Ritter. Für alle, die auf der Suche nach einer helfenden Stimme bei Versicherungs- und Finanzthemen sind. Auch auf Instagram über Versicherungsritter. Im Podcast genannte Ideen oder Aktien stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageberatung dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die aufgrund der Umsetzung seiner Gedanken entstehen. Jetzt geht's los!
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Es war ja doch die letzten Tage immer noch ruhiger, weil immer weiterhin Projekte hier parallel bei mir anstehen, die einfach eine höhere Priorität haben in dem Moment, weil Team first, Kunde first und dann kommt der Rest mit Marketing und so. Unter anderem war es ziemlich spannend. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte war das, einige Schäden auch abgeschlossen, noch immer vom Hochwasser. Da kann ich gleich noch einen Satz zu sagen. Hochwasser letzten Jahres, 13. August, das hat sich jetzt gerade gejährt und da waren wir bei 90.000 Euro und endlich ist der Schaden auch vollständig bezahlt, reguliert, ja, Versicherung zahlt. Also es ist nicht so, dass sie nicht zahlt, sondern sie zahlt tatsächlich auch wirklich viel. Und genau, da war einfach unfassbar viel gegeben. Und diese Podcast-Folge nehme ich aber deshalb zum Anlass, weil es gab so 2, 3 Punkte, wo ich gedacht habe, ah ja, darüber könnte ich mal wieder sprechen. Und da profitierst du auf jeden Fall gleich davon. Und ich habe einfach gewartet, bis ich 2, 3 Punkte habe, wo ich sage, ja, jetzt lohnt sich's wieder hier Montagmorgen vor 8 in der Früh noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. So, da sind wir eigentlich jetzt schon bei 3 Punkten. Der erste Punkt ist der Aktienzukauf, den ich getätigt habe bei einem, Moment, kurz, ich habe einen Frosch im Hals. So, weiterhin wird hier nichts geschnitten. Es bleibt alles uncutted. Erster Punkt, den ich spannend finde, ist, welchen Zukauf in ein Aktienunternehmen habe ich denn getätigt letzte Woche? Das möchte ich dir gerne als Gedanke mitgeben. Zweiter Punkt ist nochmal das Thema mit den Schäden mit Hochwasser von letztem Jahr. Und der dritte Punkt, das war der Anlass, weil ich jetzt 3 Beratungen hatte im Bereich von Vereinen, wo mich ein Vereinsvorsitzender gefragt hat, Mensch, was muss ich denn eigentlich so beachten? Als Vorsitzender bezüglich der Haftung. Also wenn ich was verbocke, muss ich dann privat zahlen? Wie sieht denn das aus mit der Kasse? Da ist ja Bargeld drin, etc. pp. Genau, also diese 3 Punkte finde ich Anlass genug. Könnte man theoretisch auch 3 Podcast-Folgen drüber machen, aber ja, wir machen das jetzt in einem Rutsch durch und vielleicht hast du gerade ein bisschen mehr Zeit als geplant. Vielleicht sind es 15 Minuten, vielleicht 20. Schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Also starten wir mal mit dem, ich überlege gerade, ja, wir nehmen erst das Thema mit dem Hochwasser. Die letzten 2, 3 Wochen haben wir einige Schäden begleitet, die jetzt endlich dann auch final bezahlt wurden. Und wenn ich das sage, dann denken viele, was? Wieso geht das so lange? Und wieso final erst jetzt fertig? Und da möchte ich dir gerne mal kurz so ein bisschen die Brille abnehmen, wenn du denkst, hier über Nacht ist alles erledigt. Die meisten Schäden, die wir in dem Zusammenhang begleiten, und ich habe da schon öfter darüber gesprochen und es gibt auch mehrere Podcast-Folgen zu dem Thema mit dem Hochwasser, die meisten Schäden, die wir hier begleiten, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein bisschen Wasser in der Garage, sondern Souterrainwohnung, Kellerwohnung, komplett zerlegt in alle Einzelteile mit, also E-Strich raus, Fußbodenheizung raus, etc. Das zieht sich deshalb so lange, nicht weil die Versicherung nicht rechtzeitig bezahlt, sondern es zieht sich erstens so lange, weil du keine Handwerker findest, die mal kurz Zeit haben, dir ein komplettes Geschoss zu sanieren oder vielleicht sogar 2 Geschosse, je nachdem, wie stark der Wasserpegel war. Und der zweite Punkt ist, dass du ja auch Baumaterialien brauchst. Und der dritte Punkt ist, dass jedes Gewerk, also egal, ob das jetzt die Fußbodenheizung ist oder der E-Strich oder dann die Elektrik, die auch kaputt geworden ist oder kaputt gegangen ist, die brauchen ja auch Zeit. So, und das alles in Summe ist einfach ein Riesenrattenschwanz. Und ich habe auf Instagram, vielleicht folgst du dem Kanal Versicherungsritter, da gebe ich ja immer wieder so ein paar Impulse. Es gibt so einen riesen Bullshit-Satz, den ich mittlerweile gar nicht mehr hören kann. Und das ist dieses, ja, eine Versicherung, die diese Sommer zahlen, weil dann hat sie sich gelohnt. So, das ist der größte Bullshit in dem Zusammenhang wirklich, den ich dir aus der Praxis mal mitgeben kann. Weil wenn du diese Menschen fragst und die sagen dir, wir haben jetzt von der Gebäudeversicherung 90.000, den Topschaden, den wir gerade momentan begleiten, und ich meine, das sind irgendwie 130. 130 oder 140.000 Euro. Natürlich hat sich das für die gelohnt. Aber ganz ehrlich, wenn du mit diesem Satz bei den Menschen so aus der Kategorie kommst, ja geil, ja, hat sich gelohnt, dann kriegst du wahrscheinlich rechts und links zwar richtig eine reingezimmert. Weil wenn du weißt, dass du zwar finanziell irgendwie so ein Schippchen geschlagen hast, aber ein Jahr lang, ein ganzes verdammtes Jahr, nichts anderes gemacht hast als umbauen, Bauaufsicht, deine Mieter vielleicht zu vertrösten, etc. pp. Da willst du nicht, dass sich eine Versicherung lohnt. Also das ist ja wie bei, wenn Menschen krank werden, ja, wenn wir begleiten auch Berufsunfähigkeitsfälle, wo es darum geht, dass die Menschen wirklich auf Kohle angewiesen sind. Und frag doch die mal, ne, wie toll das ist, dass die BU jetzt 2.000 Euro im Monat zahlt. Da hat sich ja der Vertrag richtig gelohnt. Keiner wird sagen, ja, hast du recht. Jeder wird sagen, ich wäre lieber gesund. Also das nur mal aus der anderen Seite und anderen Sicht der Brille, was für ein Bullshit da manchmal in den Köpfen der Menschen ist, sage ich, ja, wenn du willst, dass sich das lohnt, gar kein Problem, dann, keine Ahnung, schneide ich dir morgen mal die Hand ab und dann kriegst du ordentlich Geld von der Unfallversicherung. Ist aber die Frage, ob dann das Geld sich gelohnt hat oder ob du lieber deine Hand hättest. Ja, also da manchmal merkt man einfach, wie dumm die Aussagen sind. Aber zurück zu den Schäden. Es ist einfach tatsächlich so, dass diese Umbaumaßnahmen sich deshalb so lange ziehen, weil du halt unterschiedliche Gewerke hast, Baumaterialien. Das war ja hier über Nacht ist dieses Hochwasser gekommen bei uns und keiner hat ja noch momentan Kapazitäten zu sagen, hier, ich bohre in der Nase, sitze im Büro als Handwerker und warte, bis mein Telefon klingelt. So, und das ist ziemlich heftig. Und es gibt jetzt so 2, 3 Punkte, die mir da nochmal bewusst geworden sind. In der Rolle als Vermieter. Wenn du ein Haus finanziert hast und die Bank hängt noch mit drin und wir sind in einem Objekt, den Schaden, den wir begleiten, das ist ein Dreifamilienhaus und da wohnt jetzt unten in der Kellergeschosswohnung, wohnt die Familie, die Mieter wohnen nicht mehr drin, die wohnen noch immer nicht drin, das ist ein Jahr jetzt her und das Haus ist voll finanziert über eine Bank, dann will die Bank die Kohle. Aber der Kredit beziehungsweise die Annuität, also Zins und Tilgung, was an die Bank geht, das ist ja ausgelegt auf die Mieteinnahme. Aber jetzt fehlt ein Drittel der Mieteinnahme. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie smart da die Bank ist, zu sagen, okay, wir tolerieren das. Aber es gibt so einen Punkt, den man als Vermieter unbedingt am Kopf haben muss in dem Zusammenhang. Und das ist die Kostenübernahme der Miete. Weil eine Versicherung ist sogar so cool, wenn die Wohnung nicht bewohnbar ist aufgrund so einem Ereignisses, dann zahlen wir sogar die Miete. Also für den Vermieter, das muss man sich mal überlegen. Also die meisten Gebäudeversicherungen übernehmen ja nur die Kosten für die Instandsetzung, also Wiederherstellung von dem Wohnraum oder des Gebäudezustands. Das ist der Kern einer Versicherung, einer Gebäudeversicherung. Und jetzt hast du sogar noch coole Anbieter und wir zählen da in dem Fall dazu. Deshalb kontaktiere uns, wenn du Fragen hast. Nein, keine Schleichwerbung. Aber die coolen Versicherer, die zahlen sogar, und das ist der Wahnsinn, den Mietausfall. Weil klar, der Mieter sagt ja, ich wohne doch hier gar nicht mehr in der Bude drin. Also ist doch mein Mietvertrag hinfällig. Ja, und er hat recht. Ja. Und das sind so Gedanken, da muss man sich vorher drüber klar werden. Und dann ist zumindest geholfen, wenn wir mal, sagen wir mal, für 24 Monate den Mietausfall tragen. Also ich bin mir sicher, bis in einem weiteren Jahr sind die Umbaumaßnahmen dann wirklich alle fertig. Aber ja, es zieht sich. Und wenn man denkt so über Nacht, okay, das kriegen wir mal schnell hin, da ist gar nichts mehr schnell. Da ist gar nichts mehr schnell. Und ein anderes Objekt, das sind eben die Kunden mit, ich glaube, es waren 89.000 Euro, die wir da gezahlt haben. Da das Nachbargebäude ist noch immer, Achtung, nicht bewohnt. Nicht bewohnt, ja, das wird noch immer nicht bewohnt. Das muss man sich mal vorstellen, ja, das ist ein Jahr her. Und da ist jetzt gerade der Elektriker für den Innenausbau zuständig, für die Elektrik. Das ist Wahnsinn. Das heißt, da ist noch nichts gemacht mit Fliesen. Da ist noch nichts gemacht mit Boden, da ist noch nichts also Wahnsinn, geht mindestens nochmal 3, 4, wenn nicht sogar 6 Monate. Also einfach mal wirken lassen, das hat uns natürlich weiterhin im Griff, das begleiten wir, das läuft super im Hintergrund. Ja, jeder denkt ja immer, Versicherung ist Verkauf, 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 ja, und dann sage ich immer, nee, gar nicht, ja, es ist super viel Kundenorientierung und auch einfach die Begleitung, weil die Menschen schlagen ja bei uns auf, die sind verzweifelt, die wissen nicht, ob sie noch weiter Geld kriegen, obwohl sie schon Geld gekriegt haben und so weiter und so fort. Also von daher, das ist natürlich sehr, sehr wild. Aber das war Punkt 1, warum es erstens weiterhin ruhig ist. Und zweitens war es, was die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, dass sich das wirklich so lange zieht, wenn die Schäden so gravierend sind, weil einige denken einfach, das Ding ist ja relativ schnell gelutscht, ist es in dem Fall nicht. Ja, von daher finde ich es wieder aus der Praxis ziemlich spannend, darüber nachzudenken, dass wenn sich eine Versicherung lohnt, dass das dann meistens echt einen Scheißgrund hat. Ja, also das sollte man sich immer mal im Hinterkopf behalten. So viel aus der Regulierungspraxis gerade. Solltest du also Vermieter sein, dann prüfe unbedingt, ob du auch den Mietausfall mitversichert hast. Zumindest wenn du halt auf die Miete angewiesen bist für dich als Vermieter im Sinne von Lebensunterhaltung, weil es ein Einkommensstrom ist oder weil du halt Finanzierungen laufen hast bei der Bank und die Bank die Kohle will. So, aber kommen wir zum nächsten Thema. Fand ich auch ganz spannend, und zwar habe ich einen Aktienzukauf getätigt für ein Unternehmen in der Idee, die ich habe für meine langfristige Kapitalanlage beziehungsweise grundsätzlich auch Vermögensaufbau. Bei mir ist es auch auf mehreren Säulen aufgebaut, das kann ich, wenn das gewünscht ist, irgendwann mal erklären, aber ein Teil ist, wie gesagt, ein Depot, ein Aktiendepot, wo ich Einzelpositionen auch halte, also nicht nur klassischerweise in einem Fonds, sondern wirklich Einzelpositionen. Und immer wenn ich da eine attraktive Chance sehe und auch das nach meiner Analyse bewerte, so ja, das passt, dann nehme ich da die Position einfach mit rein und gucke die dann die nächsten 10, 15 Jahre einfach nicht mehr an. Natürlich mit einer Art Stop-Loss, also dass wenn da wirklich dieses Unternehmen weiter in den Bach runtergeht, dass ich da rechtzeitig nochmal hier vom Boot springe. Aber für den Moment glaube ich, da wirklich einen total interessanten Wert ausfindig gemacht zu haben. Und die erste Tranche oder die Zukäufe, die ich gemacht habe, die sind auch getätigt. Und das ist das Unternehmen Novo Nordisk. Und zwar Novo Nordisk, für die sich da noch nicht mit drüber auskennen oder auch nicht wissen, was sie machen. Novo Nordisk ist Hersteller von Insulin und er macht ca. 50% der Insulinumsätze weltweit aus. Also alles, was Diabetiker Typ 1, 2 ist, die sind letztendlich auf die Insulinspritzen angewiesen, also klassische Zuckerkrankheit. So, und was ist denn da jetzt so spannend daran, zumindest am Unternehmen? Es sind so zwei Gedanken, die ich dir gerne mitgebe in dieser Podcast-Folge. Das kam ja auch nochmal, als ich das Intro gehört habe. Weil beim Intro kommt, wird ja schon gesagt, hier genannte Aktien und so, und habe ich gedacht, ah komm, ich pack das mal mit rein. Deshalb rede ich da jetzt kurz drüber. Bei Novo Nordisk ist es so, es handelt sich hier es ist alles mein Gedankengut, meine Analyse, beziehungsweise die Gründe für die Entscheidung, warum ich die getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Es handelt sich in dem Fall um ein Verbrauchsgut. Und das finde ich bei Unternehmen ziemlich spannend. Also es gibt für mich persönlich so zwei Gedanken, wenn es um Konsum geht. Also Konsum ist grundsätzlich immer toll, weil Konsum ist was, egal ob es jetzt Krieg gibt oder nicht, wir brauchen beispielsweise Insulin. Also die Menschen müssen sich spritzen. Punkt. So, das ist so. Das ist so der Gedanke von Konsum. Also wir müssen essen und trinken, egal was passiert. So, also diese Unternehmen werden definitiv immer ihre Geschäfte und Umsätze machen, weil wir müssen essen und trinken. Als Beispiel, wenn wir jetzt im Konsumbereich bleiben. Es gibt aber im Konsumbereich, und den Gedanke finde ich ganz interessant, mal zu denken, es gibt im Konsumbereich so zwei Unterkategorien. Und das ist einmal der Verbrauch und der Gebrauchsgegenstand. Nehmen wir mal einen klassischen Gebrauchsgegenstand. Das wäre jetzt das iPhone. Ja, ich habe jetzt hier neben mir, ich bin mir gar nicht sicher, was das ist. Ich glaube, das ist hier ein 14, iPhone 14, könnten 14 sein. Also ich reite nie auf der größten und neuesten Welle. Ich brauche das auch gar nicht. Ich habe auch, glaube ich, noch ein iPhone 11 oder sowas irgendwo rumfahren. Das ist voll funktionsfähig. Das ist ein klassisches Gebrauchsteil für mich. Also das gebrauche ich für meinen Alltag. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich nutze das Ding, und aber ich brauche jetzt nicht unbedingt ein neues, aber früher oder später werde ich wohl irgendwie das neue iPhone dann kaufen, wenn es dann den Geist aufgibt, das andere. Aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Also das ist für mich klassischer Gebrauch. Ich kaufe etwas und nutze das halt so lang, wie es taugt. So. Könnte auch ein T-Shirt sein oder so. Ja, also Gebrauch so. Und jetzt gibt's aber auf der anderen Seite noch die Kategorie Verbrauch. Und die finde ich ziemlich spannend. Und da zählt auch für mich Novo Nordisk dazu. Und dann zwei, drei Gedanken zu dem Unternehmen noch. Bei den Verbrauchsgegenständen ist es so, das ist ähnlich wie, lass mich noch drei Gedanken machen. Erster Gedanke ist Spülmaschinentabs. Ja, die kaufe ich, und die da sind so, hier, weiß gar nicht, wie die Packung gerade heißt, keine Ahnung. Da sind 100 Tabs drin, also mache ich 100 Mal die Spülmaschine an, danach sind die Dinger leer und dann brauche ich halt neue. So, also die sind verbraucht. Genauso auch mit einer Batterie. Ich nehme eine Warta-Batterie beispielsweise, wobei ich jetzt nicht über Warta als Unternehmen sprechen mag, sondern einfach nur eine Batterie grundsätzlich, pack die irgendwo rein in eine Fernbedienung, die hat, keine Ahnung, Lebensdauer dreiviertel Jahr, dann ist die leer. Dann packe ich die raus, dann kommt die neue rein, verbraucht. So, also damit meine ich Verbrauch, ist deshalb ziemlich spannend, weil die Zyklika, also die Lebenshaltung von, egal ob das jetzt, sagen wir mal, ein T-Shirt ist, was hier einfach abrobbt, oder Spülmaschinentabs oder Batterien, die sind einfach endlich. So, also werde ich früher oder später wieder dieses Teil benötigen. Also es verbraucht sich. Beim iPhone hingegen ist es so, da sage ich, naja gut, eigentlich wollte ich mir das dieses Jahr kaufen, aber hier, ich bin jetzt zum Beispiel knapp bei Kasse und dann kaufe ich mir das halt nicht dieses Jahr, dann kaufe ich das halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das heißt, ein Gebrauchsgegenstand kann ich häufiger auch sagen, ich verlagere das weiter in die Zukunft. Das kann ich aber bei einem Verbrauchsgegenstand nicht machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise zuckerkrank bin und meine Insulinspritzen sind leer, dann kann ich nicht sagen, kaufe ich mir nächstes Jahr erst wieder welche, weil dann bin ich vielleicht nicht mehr am Leben. So, also ich brauche dann jetzt in dem Moment weitere Insulinspritzen. So, oder halt das Medikament Insulin. Jetzt nochmal zurück zu Novo Nordisk. Novo Nordisk ist also darauf spezialisiert, Medikamente oder ist auch im Pharmabereich etabliert und kümmert sich um alles, was im Bereich Pharma, Insulin etc. ist. Was jetzt bei dem Unternehmen aber eine Sache war, warum es so ein bisschen unter die Räder kam, war die Therapie von Adipositas. So, bei Adipositas ist es ja, ist ja auch eine Krankheit, und da gibt es einige, viele Krankheiten, ist ja auch in Amerika so dieses Thema mit dieser Fettlebigkeit gewesen und man hat diese Abnehmspritzen entwickelt. Also ist für mich noch immer, ich weiß nicht, also kurzer Sidestep und Gedanke von mir, hör doch einfach so auf, dann wirklich so viel zu fressen, ja. Also viele, ich war in Amerika, deshalb nehme ich mir das jetzt raus, dass ich da eine Meinung habe. Manche sagen ja, viele erleben das ja und nicht und erzählen und urteilen trotzdem. Aber ich war in Amerika und ich habe mir das mal angeguckt, die Leute, viel, nicht alle, versteht mich bitte richtig, aber da wird, das hat mit Essen teilweise nichts mehr zu tun, das ist Fressen. Also da, was da vollgeladen wird, teilweise in Restaurants, teilweise in Fastfood-Ketten, da, die kleinste Cola, ich glaube, ich habe mir mal irgendwo eine kleine Cola bestellt, die hatte 0,75. Sorry, ich dachte, ich krieg 0,2 und gekriegt habe ich 0,7. Das geht auch weiter mit Duschgel. Das, also ich finde das total verrückt. Ich wollte ein kleines Duschgel und hat danach so gefühlt so ein Backstein an Duschgel, wo ich gedacht habe, das reicht mir für die nächsten 10 Jahre. So. Und bei der Gesundheit, glaube ich, ist das ähnlich. Also es müssen sich einfach viele mal am Rahmen und am Riemen reißen, weniger essen und sich gesünder ernähren. Davon bin ich überzeugt. Definitiv, weil, nochmal zurück, es gibt mit Sicherheit die Berechtigung, dass es Krankheiten gibt und die sich dadurch entwickeln. Aber brauche ich dafür jetzt eine Abnehmspritze? Also, keine Ahnung. Also, ich glaube nicht, weil die letzten 2000 Jahre gab es die ja auch nicht und wir haben ja trotzdem irgendwie überlebt. Also gut, jetzt kann man natürlich sagen, Handys gab es auch keine 2000 Jahre, trotzdem ist das Leben besser. Stimmt, aber vielleicht kann man jetzt einfach weiterhin fressen, was das Zeug hält und sich dann wieder ja vom Gewicht her dünner spritzen. Ist irgendwie ein bisschen paradox. Naja, meine Welt ist es auf jeden Fall nicht. Ich brauche die Dinger nicht und ich werde sie nie brauchen. Aber das ist jetzt immer so ein bisschen, worüber ich gedacht habe. Und jetzt nochmal zurück wieder, was hat das mit Novo Nordisk zu tun? Es war natürlich oder ist ein unfassbarer Hype, diese Abnehmspritzen, weil damit kannst du halt als Pharmaunternehmen unfassbar viel Geld verdienen. Ja, weil wenn du jetzt dir den amerikanischen Markt oder zum Beispiel den übergewichtigen Markt anschaust und du in dem Fall sagst, hey, wir haben jetzt diese Spritzen und mit diesen Spritzen können Menschen ihre Lebensqualität weiterhin leben. Also die können auch immer 8 Burger essen und eine kleine Cola mit 0,75 wegpumpen und spritzen sich einfach dann wieder dünner, dann ist eigentlich alles gut, weil dann muss ich ja nicht verzichten. Ja, so krank ist der Mensch manchmal. Dann habe ich keinen Verzicht und spritze mich gesund. Okay. Und dieser Markt hat sich aber nicht so entwickelt, wie man davon ausgegangen ist, dass es sich entwickelt hat. Weil es gibt jetzt andere Nachahmer, es gibt andere Unternehmen, die ebenfalls solche Spritzen auf den Markt bringen, die vielleicht günstiger sind oder noch besser. Und am Anfang hat halt Novo Nordisk da eine ziemliche Welle geritten, was dieses Thema dieser Spritzen angeht. Und Diese Erwartungen, beziehungsweise das, was der Markt eingepreist hat, die Erwartungen an Gewinn, an Umsatz, das hat sich halt nicht so realisiert, wie man davon ausgegangen ist, dass halt richtig kracht, ja. Und in der Spitze, ich habe das gerade mal im Chart abgetragen, kurz, ist die Aktie, ist das Wahnsinn, also die Aktie, stand im, ich muss mal kurz gucken, wo wir hier am Top sind, im Juni 24, ja, stand die Aktie, das müsste jetzt hier in dem Fall, was ist denn das hier? Das ist jetzt der Euro-Wert, ja, weil das Unternehmen ist dänisch, deshalb wusste ich jetzt nicht direkt aus dem Stand, ob das hier dänische Krone sind. Aber im Juni 24 stand das Unternehmen bei 138 Euro, der Einzelwert, also die Einzelaktie. Und wir stehen aktuell, das muss man sich echt mal überlegen, um die 44 Euro. Also wir haben hier einen Verlust von rund 70%. Also wenn du 10.000 Euro, ich muss mal kurz gucken, am Tief sind 70%, genau, ich muss mal hier hochziehen noch kurz, ja, also aktuell sind es 70%, das ist schon heftig, also wenn du mit 10.000 Euro investiert gewesen bist in Novo Nordisk, dann sind halt 7.000 Euro jetzt mal schnell weg. Ist das schlimm? Ja, kommt drauf an, also wenn man ja am Kapitalmarkt unterwegs ist, dann muss man ja auch mit Verlusten umgehen können, weil langfristig, glaube ich, ist es trotzdem ein sehr, relevanter Markt, weil jetzt kommen wir zum Grund, warum ich da eingestiegen bin. Einerseits A, finde ich die Bewertung sehr, sehr interessant, weil jetzt, glaube ich, ist das Unternehmen bepreist, wie es fair bepreist, also fair, wirklich fair bewertet und bepreist ist. Also jetzt haben wir einfach ein, das ist jetzt einfach, aber ich empfinde es so, als hätten wir jetzt ein Unternehmen, was spezialisiert ist auf das Thema Insulin. So. Und vorher war es ein Unternehmen mit Insulin plus Erwartung, 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 Geld, 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 abnehmen, 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 Spritze, Spritze, Spritze. Und das hat den Kurs so krass gepusht. Also wenn wir uns nochmal, ich muss mal gucken, ob ich hier nochmal rauskomme. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die News waren mit den, das könnte hier sein. Hier haben wir auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Das war, ich guck mal kurz rein, August 23. Wenn wir mal von August 23 schauen, August 23 bis zum Top jetzt, das war hier Juni 24, also da, wo ich auch vorhin angefangen habe, 93%, das ist ja Wahnsinn. Also das ist Verdopplung. Also wenn du theoretisch auf der anderen Seite im August 23 investiert gewesen bist mit 10.000 Euro und hast einfach gehalten bis im Juni 24, also nicht mal ein Jahr, dann hast du aus seinen 10.000 Euro als 20.000 Euro gemacht. Und das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Also diese Rallye, die war schon ziemlich heftig und wie ich finde, einfach überhitzt, ja. Und jetzt nähert sich das Unternehmen, so empfinde ich das, einer fairen Bewertung und einer realistischen Bewertung für das, was sie machen. Nämlich Therapien behandeln, Medizin, Insulin und gut. So, fertig, ja. Also dieser ganze Hype ist da jetzt mal wieder abverkauft worden. Und deshalb finde ich es so interessant, weil wir jetzt einer realistischen Bewertung sind. Und jetzt kommt noch ein zweiter Gedanke. Deshalb war mir das wichtig, vorhin mit Verbrauch und Gebrauch drüber zu sprechen. Wenn wir wissen, dass wir weiterhin, ich könnte mal gleich noch ChatGPT kurz fragen für die, wie viele Menschen leiden weltweit an Diabetes Typ 1 und Typ 2? Fragezeichen. Fragen wir mal kurz. Weil dann kommt gleich auch noch mein Gedanke. So, hier haben wir es. Gesamtzahl der Menschen mit Diabetes. Hier haben wir laut dem IDF Diabetes Atlas 2025 leben derzeit etwa 589 Millionen Erwachsene mit Diabetes. Hier haben wir die WHO beziffert die Gesamtzahl aller Menschen mit Diabetes im Jahr 2022, wirklich veraltete Quelle, auf 830 Millionen. Ich kann nochmal was weiter recherchieren. Was haben wir hier noch? Hier kommt nochmal der Marktanteil. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Von Novo Nordisk sind nach Umsatz und Volumen circa 45-50%. Also das muss man sich mal überlegen. Also jede zweite Insulinspritze kommt quasi von Novo Nordisk. Also das ist schon ein Riesenmarktanteil. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Moment, mal kurz gucken, ob hier noch steht. Was haben wir hier noch? Nee, Typ 1. Ah, hier ist nochmal die Unterteilung, genau. Also Typ 1 sind circa 9 Millionen und Typ 2 sind circa 790 Millionen. Und gesamt alle Typen zwischen 589 IDF sagt das und die WHO 830. Also ja, können wir mal einfach ein paar hundert Millionen vergessen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach eine extrem hohe Anzahl an Menschen, die leider an Typ 1 oder Typ 2 erkrankt sind. Und ich schätze, in Bezug auf die Gesamtbevölkerung sind das ja so rund 10%. Also wir haben ja 8 Milliarden, 8,3 Milliarden Menschen, davon rund 800 Millionen, also rund 10% der Gesamtbevölkerung ist leider erkrankt. So, und jetzt kommt meine Frage. Wenn wir nochmal kurz über Novo Nordisk und das Thema Insulin nachdenken. Egal, was an diesem Aktienkurs jetzt gerade passiert, ob der steigt, ob der fällt, lass das mal außen vor. Sind die Menschen denn morgen gesund? Nein. Also, wo sind die denn alle, wenn man das mal auf diesen Aktienkurs nochmal anguckt, wo sind die denn? Also, die existieren ja noch immer, die sind ja leider noch immer schwer oder sind immer noch krank. Also, brauchen die noch immer Insulin. Also, für mich ist das Geschäftsmodell deshalb funktionierend, zusätzlich zum aktuellen Marktanteil, weil es die Menschen ja noch immer gibt. Also, dieser ganze Hype mit diesen Spritzen, ja, das wäre vielleicht die Kirsche auf der Sahne, was es aus Sicht von Ertrag angeht, Umsatz und Gewinn, aber das Unternehmen selbst funktioniert doch. Also das ist doch nicht kaputt. Also wir haben mit diesem Unternehmen den größten Hersteller, Anbieter von Insulin für Diabetiker, der heftig abgestraft wurde, gerade von der Aktie, ja. Der vielleicht auch noch weiterfallen kann, auch durchaus möglich. Könnte aber vielleicht jetzt der Boden sein. Aber die Menschen gibt es noch immer. Und die verbrauchen, jetzt hast du kapiert, worüber ich vorhin gesprochen habe, die verbrauchen noch immer jeden Tag Insulin. Also wird die Nachfrage weiterhin bestehen? Und das ist jetzt die Frage, die ich ChatGPT noch stellen wollte. Wie entwickelt sich die relative Anzahl an Diabetikern weltweit? Steigend oder fallend? Das habe ich noch nicht recherchiert, aber wir gucken mal schnell. Die relative Zahl an Diabetikern steigt weltweit deutlich, sowohl absolut als auch Anteil der Bevölkerung. Ja, deutlich, sagt ChatGPT sogar. Gucken wir mal. Aktuelle Entwicklung, aktuelle Entwicklung, 1980, circa 4,7% der Erwachsenen, da sind die Kinder jetzt nicht dabei, der erwachsene Weltbevölkerung mit Diabetes. 2014, circa 8,5%. 2025, nach Quelle von IDF, etwa 11,1%. Also wir hatten vorhin grob 10% gesagt. Ja, Tendenz steigend. Das heißt, ChatGPT fragt mich hier gerade, ob er mir noch eine Grafik zur Entwicklung zeigen soll. Nein, soll er mir nicht. Das heißt also, wir haben einen steigenden Bedarf an Insulin, weil leider immer mehr Menschen daran erkranken. Das könnte was mit der Ernährung zu tun haben und die Art und Weise, wie wir Menschen leben. Anderes Thema. Aber das heißt, wir haben hier den größten Player, den größten Anbieter, Hersteller, Vertreiber für Insulin, der gerade relativ stark mit 70% abgestraft wurde, ohne die Bepreisung zu haben von diesen Spritzen für Abnehmer und Adipositas, sondern wirklich das Kerngeschäft Insulin weiterhin da ist und die Nachfrage weiterhin da ist und der Umsatz weiterhin da ist und der Marktanteil 50% hat und ich jetzt keinen Grund sehe, dass sich dieser Marktanteil jetzt relativ schnell reduzieren sollte in Bezug auf Insulin und der Bedarf in den nächsten Jahren steigt, wo ist dann das Problem? Ja, das ist der Grund gewesen, das waren so die Punkte, wieso ich gesagt habe, dieses Unternehmen finde ich deshalb sehr, sehr spannend. Es war riesig ausgeholt, aber das sind so die Gedanken, die ich in dem Zusammenhang habe, gerade was das Thema Verbrauch und Gebrauch angeht und das ist der Grund, warum ich da investiert bin. So, also nochmal Disclaimer, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, aber fand ich ganz interessant. Zumal viele auf Instagram neulich gesagt hatten, es wäre absolut wünschenswert, wenn ich die ein oder andere Idee mal teile. Feel free to join. Ja, heute muss ich mal gucken, ist der 18. August. Schauen wir mal, wo wir uns nächstes Jahr am 18.8. befinden. Nichtsdestotrotz solltest du da investieren in den Einzelwert, unbedingt an den Stop-Loss denken, dass du da nicht unter die Räder kommst, wenn die Marke vielleicht nochmal die Aktie nochmal um 30% irgendwie korrigiert. Aber so viel mal zum Gedanken Novo Nordisk. So, also Chart ziemlich, ziemlich spannend. Ansonsten gucke ich mal, nee, ich kann das leider nicht teilen, sonst hätte ich jetzt in die Prompts unten noch den Bereich mit Novo Nordisk mit reingepackt. Aber ansonsten soll es das hier bis dato mal gewesen sein. Also sehr interessanter Wert, könnte jetzt vielleicht der Boden sein, wenn ich mir das angucke. Auch Wahnsinn, ne? Also wir stehen jetzt, das muss man sich mal überlegen, wir stehen jetzt August 25 bei, wann waren wir denn das letzte Mal an dem Wert? Januar 22. So, also wir haben alles, ist schon Wahnsinn. Es wurde alles abverkauft von den letzten 3 Jahren. Das ist schon crazy. Ja. Ja, so ist das. Also, in diesem Sinne, mit dieser Info gerne mal selbst verwerten, arbeiten. Aber insofern mal die Gedanken. Eine Sache ist mir noch wichtig. Solltest du wirklich sagen, okay, du möchtest jetzt. Also im besten Fall machst du entweder A, einen Sparplan, dann läufst du sowieso nicht die große Gefahr, dass da nochmal ein starker Abverkauf kommen könnte. Aber solltest du über eine große Eimerposition nachdenken, dann empfehle ich dir, in Tranchen einzukaufen. Also wenn du jetzt 10.000 Euro hast, dann würde ich jetzt nicht morgen früh aufstehen und sagen, hier komm, Feuer frei, 10.000 Euro in Novo Nordisk, sondern entweder in Tranchen 5x 2.000 oder 10x 1.000 oder 3x 3.000 ein paar zerquetschte, das steht dir frei. Aber ich würde in Tranchen kaufen, um eben nicht das Risiko zu bekommen, dass du da relativ schnell nochmal den kompletten, dass du all in bist und dann nochmal den kompletten Verlust irgendwie mitnimmst, mit dem du nicht kalkuliert hast, sagen wir es mal so. Also lieber in Tranchen kaufen in dem Fall. Gut, so, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die Frage gewesen von 3 Vereinsvorständen oder Vorsitzenden rund das Thema Haftung. Und das finde ich extrem spannend, dieses Thema, weil die meisten das gar nicht so auf dem Schirm haben. Man macht mal kurz so ein Ehrenamt und wenn man das Ehrenamt so macht, dann macht man das, weil man das gerne macht, aber in dem Moment weiß man eigentlich gar nicht, was unterschreibe ich denn da oder was, sagen wir mal, gehe ich denn da für ein Risiko ein und brauche ich denn eine Versicherung oder brauche ich ja keine? Und das möchte ich gerne einmal mit dir so ein bisschen nochmal erläutern und starten wir gerne mit der Situation, ihr macht ein Vereinsfestchen, ja, also angenommen, ihr macht ein Vereinsfest, ihr baut da im Dorf, gibt's meinetwegen auch ein Fest für alle Vereine im Dorf halt. Und ihr macht es, ihr richtet es aus und plötzlich kommt irgendwie so ein Sturm, ja, Windböe, wie auch immer. Und dieses Zelt, was ihr aufgebaut habt, beispielsweise für den Kuchenverkauf oder für den Waffelstand, das fliegt euch davon. Und eine ältere Dame, vielleicht auch ein junges Kind, kriegt dieses Zelt halt volle Kanone ins Gesicht, so bumm. Also kriegt wirklich einen Schlag mit dem Zelt ab. Und verletzt sich dabei, muss vielleicht behandelt werden. Und dann würde man sagen, naja gut, das ist jetzt, sagen wir mal, die ältere Dame, die Lieselotte gewesen oder der kleine Bub, der Sven, die werden jetzt wahrscheinlich nicht den Verein hier auf Schadenersatz verklagen, weil schließlich kennt man ja alle. Ja, da gehe ich voll mit. Also wahrscheinlich gibt es auch keinen Schadenersatz in so einer Situation, weil man kennt sich ja. Wer macht das denn? Keiner. Aber was dabei leider vergessen wird, wenn es wirklich zu einer schweren Verletzung kommt und es käme ein Rettungswagen oder man ginge ins Krankenhaus, wie auch immer, dann gibt's eine Partei, die fragt dann gerne nach, Mensch, warum wurdest du überhaupt behandelt? Und diese Kollegen nennen sich Krankenkasse. Ja, und die Krankenkasse schickt dir einen Fragebogen und sagt, warum wurdest du eigentlich behandelt? Und dann gibst du oder Sven oder Lieselotte das natürlich wahrheitsgemäß an, weil du musst es ja wahrheitsgemäß angeben, schreibst rein, vereinsfest und dann ist hier wegen Sturm, ist hier so ein Zelt davon geflogen und mir direkt ins Gesicht und deshalb, keine Ahnung, hat es mir die Zähne ausgeschlagen oder ich bin gestürzt oder weiß der Geier. Jetzt wird's spannend, weil die Frage heißt ja dann, wie verwertet die Krankenkasse diese Info? Denn wenn die Krankenkasse hier Geld ausgibt und wir sind uns alle darüber einig, dass die Krankenkasse nicht viel Geld hat, weil die werden ja mit Milliarden zugepumpt mit Geld, also die haben ja alle ein Finanzloch, dann werden die irgendwie versuchen, ihre Kassen wieder zu füllen, zumindest mit dem Geld, was sie eigentlich nicht zu verausgaben haben, weil Schuld trägt ja dafür vielleicht der Verein. Und jetzt kommen wir nochmal zum Punkt, der Sven und die Lieselotte, die werden niemanden auf Schadenersatz verklagen, aber die Krankenkasse vielleicht schon, nicht auf Schadenersatz, sondern auf Regress der Behandlungskosten. Und das bedeutet, angenommen, wir hätten eine Behandlungskosten von, sagen wir mal, 3, 4, 5, 6.000 Euro, dann wird die Krankenkasse sich das holen, im Zweifel beim Verein. Und wenn die Vereinskasse nicht ausreicht, im Zweifel dann bei den haftenden Personen, die dafür verantwortlich waren, dieses Fest auszurichten. Und jetzt muss man kurz unterscheiden, was es für eine Haftung gibt. Eine Haftung vom Verein, ich bleibe mal ganz bewusst beim Verein, der Verein, die Gesamtheit. Eine Haftung beim Verein liegt ja nur dann vor, wenn auch ein Verschulden vorliegt. Jetzt, wenn es ein Unwetter gibt, dann ist es höhere Gewalt. Für höhere Gewalt kann niemand was und dann haftet niemand. Aber wenn sich rausstellt, dass dieses Zelt beispielsweise ohne Verankerung befestigt war, dann hat man das einfach hingestellt, ohne Verkehrssicherungsmaßnahmen. Ja, du bist in Deutschland, auch dafür gibt es Gesetze und Pflichten. Ohne Verkehrssicherungsmaßnahmen aufgebaut zu haben, also ohne, dass du dieses Ding befestigt hast, dann wird es relativ ungemütlich. Weil dann könnte man sagen, ja stopp, also hättet ihr das anständig befestigt auf dem Boden, dann wäre das Zelt nicht davongeflogen. Und dann wird's unangenehm, weil dann liegt definitiv ein Verschulden vor beim Verein. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn der Verein? Also wenn ich passives Mitglied bin, dann bin ich nicht der Verein. Wenn ich aktives Mitglied bin, dann bin ich im Verein, aber ich bin nicht der Verein. Und der Verein wird nach außen in seiner Funktion durch seine Vorsitzenden repräsentiert. Und jetzt wird es ziemlich ungemütlich, wenn es an den Vorstand geht, weil der Vorstand kann in so einer Situation dann in Haftung genommen werden, obwohl seine Mitarbeiter, sage ich, Vereinsmitglieder hier gearbeitet haben, obwohl er gar nichts dafür kann. Aber er ist in dem Moment der Verein. Und jetzt muss man unterscheiden zwischen einfacher Haftung und grob fahrlässiger Haftung. Und das wiederum entscheidet im Zweifel ein Gericht. Also es gibt die einfache Verschuldung, sagen wir es mal so, die einfache Verschuldung, wo ich so salopp sage, okay, ich habe irgendwie vergessen, irgendwie ein Absperrband irgendwo hinzumachen. Ja, das kann man mal vergessen. Und es gibt die grob fahrlässige Verschuldung. Also wenn ich schon sage, oh, wow, das ist schon echt dumm, dass ihr das so gemacht habt. Und ob jetzt ein wegfliegendes Zelt in den Bereich grobe Fahrlässigkeit fällt oder nicht, keine Ahnung, müsste ich jetzt selber recherchieren, ob es da Präzedenzfälle gibt. Aber Fakt ist mal, wenn der Richter zum Ergebnis kommt, es ist grob fahrlässig, ein Zelt aufzubauen und es nicht ordentlich im Boden zu verankern, weil man ja damit rechnen muss, dass die Unwetterschäden immer verheerender werden und schlimmer werden und die einfach so zack über Nacht kommen, dann wird's blöd. Und das ist der Grund, das ist eine Sache, die viele Vereine nicht auf dem Schirm haben, also die Haftung beim Verein oder auch, wenn jetzt beispielsweise so ein Waffelbrand irgendwie Feuer fängt, ja, ihr macht so ein habe ich Waffelbrand gesagt? Waffeleisen wollte ich sagen. Ihr macht einen Waffelverkauf und es kommt zu einem Kurzschluss. Das irgendwie kriegt man das nicht richtig mit und es kommt zu einem Feuer, es kommt zu einem Brand, wofür der Verein haftbar gemacht werden kann. Nochmal, am Ende entscheidet ein Richter, ob ein brennendes Waffeleisen in dem Fall ja grob fahrlässig war, das nicht zu prüfen, oder ob es einfach nur einfache Fahrlässigkeit war. Gehe jetzt nicht davon aus, dass irgendwie das Waffeleisen zum Elektriker gebracht wird, ob das eine Gefahr hat, dass es hier einen Kurzschluss geben könnte. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der Verein haftet erstmal. Und diese grobe Fahrlässigkeit meint ja nur, haftet nur der Verein oder sogar der Vorstand dafür und dann halt auch privat. So, und das ist der Grund, warum ich allen Vereinen immer eine Vereinshaftpflichtversicherung empfehle. Weil wenn du als Privatperson dort hilfst und arbeitest, dann machst du das ja erstmal freiwillig, ja. Und wenn hier darüber hinaus eine Haftung für dich privat entsteht, dann wäre das echt beschissen. Und nochmal, es muss nicht sein, dass hier Sven oder Lieselotte zu dir kommen. Das meine ich gar nicht. Es geht aber darum, dass wenn da größere Personenschäden sind und sich da jemand verletzt, dass die Krankenkasse kommt. Und denen ist das egal, ob ihr euch kennt. Denen ist auch egal, ob Sven oder Lieselotte Mitglied bei euch im Verein sind. Die kommen und holen sich die Kohle. Definitiv. Habe ich auch schon mal so erlebt. Also von daher, das dürft ihr bitte als Vereinsmitglieder oder als Vorstand des Vereins nicht unterschätzen, wenn ihr hier etwas ausrichtet. Und gleiches gilt auch für, wenn man dann Festchen macht. Ja, also da handelt es sich in dem Fall um eine Veranstaltung. Die müssen mitversichert sein, dass wenn man eine Veranstaltung macht, dass da entsprechender Versicherungsschutz besteht und entsprechend die Haftung rausgenommen wird, die Privathaftung für die Vorstände. Also das ist, wie gesagt, nicht zu unterschätzen, Vereinshaftpflicht. Und jetzt gibt es so zwei Punkte. Also und mir fällt noch was anderes ein. Ich empfehle euch das, in die Satzung des Vereins zu schreiben. Ja, also der Verein verpflichtet sich, während des Bestehens eine Vereinshaftpflicht zu aktivieren und zu bezahlen. Ne? Also nur aktivieren bringt ja nichts, sonst kommt der andere Vorstand und sagt, ja hier komm, brauchen wir nicht, ja, kündigen wir, die paar Euro können wir uns sparen, dann hast du ein Problem. Ja, also nicht nur zu aktivieren, sondern zu bestehen lassen, ja, und zu bezahlen. Aber es muss eine aktiv sein, das empfehle ich euch auf alle Fälle, in die Satzung reinzuschreiben. Und jetzt gibt es noch zwei Punkte, die werden häufig auch so ein bisschen vergessen. Wenn ich im Verein tätig bin und ich habe vom Vereinsheim oder wie auch immer so einen Schlüssel, ja, so einen Vereinsheimschlüssel, und du würdest den verlieren, ja, wer haftet denn dann? Ja, in erster Linie du, wenn du ihn verlierst, aber bei Vereinen, du machst das ja ehrenamtlich. Und beim Ehrenamt ist es oft so, dass da gar keine Haftung besteht, sonst wird es vielleicht auch niemand mehr machen. Ja, und deshalb ist wichtig, dass du prüfst, ob in der privaten Haftpflichtversicherung bei dir der Schlüsselverlust mitversichert ist. Ja, der Schlüssel für deine Vereinstätigkeit zählt als privat, ehrenamtliche Tätigkeit, also auch ehrenamtliche Schlüssel müssen mitversichert sein, solltest du entsprechend halt mal prüfen, wenn du wirklich im Verein tätig bist. Und auch das empfehle ich, in die Satzung mit reinzuschreiben. Alle, die einen Schlüssel besitzen, verpflichten sich zu prüfen, dass die private Haftpflichtversicherung auch den Schlüsselverlust für die ehrenamtlichen Schlüssel ersetzt. Jetzt kannst du natürlich sagen, come on, also ganz ehrlich, Vereinsheim, da fahre ich kurz ans Bauhaus, kaufe mir so ein neues Schlüsselding, tausche das aus, neues Schloss, erledigt, ja, 100 Euro. Braucht man doch nicht versichern. Stimmt. Wenn du aber einen Schlüssel hast für die Mehrzweckhalle und nicht nur fürs Vereinsheim und du brauchst eine komplette neue Schließanlage, kann es teurer werden. Ja, also einfach nochmal drüber nachdenken. Ihr müsst ja mit der Entscheidung leben und die entsprechend bewerten, was ihr damit macht. Das ist ja euer Ding. Ja, aber wichtig ist, dass man mal drüber spricht. Und jetzt gibt's bezüglich Verein noch einen dritten Punkt und der wird häufig vergessen. Das ist das Thema Kasse. Es gibt ja immer den Kassenwart oder Schatzmeister oder wie die auch immer heißen. Beim Schatzmeister, Kassenwart, je nachdem, der hat ja die Kohle. Und wenn man Bargeld besitzt, sagen wir mal so, man macht ein Festchen und dieses Festchen wird ausgerichtet und der Vorstand oder der Kassenwart, je nachdem, sagt, hey, ich nehme die 4.000 Euro mit, ich bringe die morgen zur Kasse. Und irgendeiner kackt dich dann an und sagt, hier wurden 4.000 Euro eingezahlt, aber das waren 4.600 Euro, hier fehlen 600. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, wo innerhalb der Vereine das so passiert ist. Also kein Scheiß, das ist echt. Also die haben Gelder veruntreut und nicht in kleinem Maße, sondern richtig viel. Und deshalb sind auch Vereine schon zerbrochen, gibt's auch. Aber jetzt sagen wir mal, wenn du derjenige bist, dem vorgeworfen wird, du hättest Geld entnommen und du sagst, nee, das war nicht so. Und es käme zu einem Rechtsstreit, weil die anderen vom Vorstand dich sowieso schon auf dem Kicker hatten. Ich sag mal so, die meisten fühlen ja in dem Vorstand rein, ob es da schon knirscht oder nicht. Aber angenommen, du würdest dich der Verantwortung annehmen und du nimmst dieses Geld und zahlst das ein und es wird danach behauptet, du hättest da Geld entnommen, dann reden wir in dem Fall von dem Vorwurf von Vorsatz. Und wenn dir jemand Vorsatz vorwirft, weil du kannst nicht aus Versehen Geld klauen, das geht nicht. Also entweder machst du das oder du machst es halt nicht. Das heißt, der Vorwurf vom Vorsatz ist immer ungemütlich, weil in der privaten Rechtsschutzversicherung sind diese Tätigkeiten oder diese Tatbestände nicht versichert. Also sobald der Vorsatz im Raum steht, ist die private Rechtsschutzversicherung, die dich dann eigentlich verteidigen soll, so aus der Kategorie, nee, hast du nicht gemacht, ist die private Rechtsschutzversicherung raus. Dann brauchst du eine spezielle Spezialstrafrechtsschutz. Nur dort ist der Vorwurf des Vorsatzes mitversichert. Das kostet, keine Ahnung, aus dem Bauchhaus vielleicht 60 Euro im Jahr mehr in deiner privaten Rechtsschutz. Aber das solltest du definitiv aktivieren, wenn du, da gibt noch ein paar andere Gründe, auch andere Berufe, wo dieser Baustein extrem sinnvoll ist. Aber wenn du im Verein tätig bist, dann definitiv den Spezialstrafrechtsschutz mit zu aktivieren, weil sobald es um den Vorwurf von Vorsatz geht, ist die private Rechtsschutzversicherung erstmal raus, die ja dann die Kosten für deinen Anwalt übernehmen würde, um dich zu verteidigen. Ja. Und das kann ja aber auch im Nachgang passieren. Also da kommt ein neuer Vorstand, also nicht nur während es gerade aktuell entspannt ist, ja, es kommt ein neuer Vorstand, der dir 2 Jahre, nachdem du nicht mehr im Vorstand drin bist, vorwirft, du hättest zu deiner aktiven Zeit Gelder veruntreut. Also es muss ja gar nicht sein, dass du noch im Dienst bist. Also einfach auch 2, 3 Jahre danach hast du irgendwie einen neuen, der dich richtig ankackt und sagt, ja, warte mal, was du hier gemacht hast, ist nicht richtig. Also ich unterstelle, du hast bei dieser Tätigkeit Geld ausgegeben oder geklaut oder wie auch immer, was jetzt zu einem Nachteil des Vereins geführt hat. Das ist ein bisschen weit hergeholt, aber bei größeren Vereinen, Karnevalsvereinen, ich glaube, da gab es in Mainz, das haben wir jetzt wahrscheinlich hier als Podcast-Hörer, haben wir das wahrscheinlich jetzt nicht, aber wenn du an die großen Karnevalsvereine denkst, wo es wirklich um viel, viel, viel Einnahmen geht, Da gab es mal so einen Fall, wo dann rauskam, dass 3 Jahre, also der neue Vorstand hat festgestellt, dass hier einfach falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und diese falschen Entscheidungen haben dazu geführt, dass der Verein, ich glaube, einen Schaden hatte von 25.000 Euro. Und dann war die Frage, wer haftet denn jetzt dafür für die 25.000 Euro? Jetzt, die private haftlich ist da raus, die vereinshaftlich ist da auch raus. Also wenn das, in Anführungszeichen, das Management, also der Vorstand hier eine falsche Entscheidung in der Investition trifft, dann bräuchte man sogar noch möglicherweise eine D&O-Deckung. Also das ist eine spezielle Versicherung für Vorsitzende, aber das wird meistens erst gemacht, wenn es groß Vereine sind. Hier wie auf dem Dorf reichen die Bausteine, wo ich erstmal gesagt habe, Spezialstrafrechtsschutz für die Vorsitzenden, der private Schlüsselverlust, der zu versichern ist, und die Vereinshaftpflicht. Ja. Aber um es einfach, wir sind ja im Podcast, willst du ja auch was lernen, um es auf dem Schirm zu haben, so Schäden gibt es tatsächlich, ich glaube in Mainz oder in Köln, irgend so ein Karnevalsverein war das, wo es plötzlich um mehrere tausend Euro ging, wo sich 3 Jahre danach rausgestellt hat, ja, warte mal ganz kurz, der alte Vorstand, der hat hier ein bisschen Stunk getrieben, und dann geht's los. Ja, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass hier der Vorsitzende vom Karnevalsverein aus Köln zuhört. Aber wenn, dann sei lieb gegrüßt. So viel zum Thema Vereine. Ja, und das solltet ihr definitiv in die Satzung schreiben, damit es dokumentiert ist. Insbesondere, dass die Haftung geklärt ist für alle, die Vereine haben oder Veranstaltungen ausführen und auch private bzw. ehrenamtliche Schlüssel haben, weil sonst ist es halt einfach relativ schnell relativ teuer. So, dann sollte ich mal langsam zum Ende finden. Ich hoffe, das ein oder andere war für dich auch hier wieder in dieser Podcast-Folge dabei. Ich würde mich riesig freuen über ein Feedback, gerade auf was das Thema Novo Nordisk angeht, ob dir das was gebracht hat, ob du das gut empfunden hast, weil das mache ich nicht so oft so offiziell. Ich mache das meistens einfach hinterm Vorhang, weil das sind meine Entscheidungen und ja, ist auch kein Trading-Kanal oder sowas, aber gehört ja trotzdem zur finanziellen Bildung dazu. Also schreib mir gerne mal und lass uns im Kontakt bleiben auf dem Instagram-Kanal mit Versicherungsritter. Da findest du immer auch Einblicke in den Alltag. Und dann wünsche ich dir jetzt einen grandiosen Tag, eine grandiose Woche. Bis zur nächsten Folge. Bin mal gespannt, wann und über was die nächste Folge geht. Solltest du im Verein tätig sein, dann auch da ganz, ganz viel Spaß für die kommende Zeit, die noch im Sommer bleibt. Sollte sich jemand den Fuß brechen oder was auch immer ihr für einen Verein seid, dann denkt mal über eine Unfallabsicherung nach für die Vereinsmitglieder. Da gibt es auch ganz tolle Modelle, dass wenn während der Vereinstätigkeit sich da jemand verletzt, dass man einfach eine kleine Absicherung hat. Ja, da gibt es viele coole Sachen. Und damit bin ich gespannt, was an Fragen oder sonst noch so ankommt, und wünsche euch eine gute Woche und dann bis bald. Macht's gut, euer Stefan. Ciao.